Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weißer Wolf.
Hallo.
Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir werden heute über den Film The Rats, A Witcher Tale sprechen. Das ist ein ergänzender Film zur vierten Staffel der Netflix-Serie, die ja auch vor kurzem rausgekommen ist.
Bevor wir da aber einsteigen, wollten wir einmal noch für die 100 Bewertungen uns bedanken. Da freuen wir uns sehr drüber. Und weil wir es letzte Woche vergessen haben, wir sind ein bisschen raus aus dem Podcast-Game, könnt ihr uns gerne auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt zum Beispiel den Film fandet. Aber auch die vierte Staffel. Da läuft auch noch aktuell eine Umfrage.
Kurz zum Film selbst. Also Titel ist The Rats, A Witcher Tale. Auch, sag ich mal, im Deutschen so. Also es ist ein einheitlicher Titel. Ist im Oktober 2025 als Film auf Netflix veröffentlicht worden. Um präzise zu sein, als Ergänzung zur vierten Staffel der Serie. Bei uns war es so, und ich glaube, das war auch allgemein so beabsichtigt, dass der Film als Ergänzung am Ende der Staffel vorgeschlagen wird, wenn man die geguckt hat. Ich persönlich hatte gar nicht mitbekommen, dass der rauskommt.
Ich auch nicht. Wir waren so, hä, was ist das denn? Und dann haben wir uns angeschaut und Felix' erste Reaktion war, ach nee, noch was zu den Ratten. Also darauf könnt ihr euch jetzt einstellen in dieser Folge.
Also interessanterweise, der Film wird halt vorgeschlagen am Ende der vierten Staffel. Wir wissen ja wahrscheinlich die meisten mittlerweile, was passiert. Und Inhalt des Films ist dann weiter zurück. Also wir erfahren etwas über die Vorgeschichte der Rattenbande. Nicht nur die Ratten kommen vor, sondern es kommt noch eine weitere, ja, zentrale Figur vor und das ist ein Hexer namens Brehen. Aber wollen wir uns erstmal anschauen, worum es in dem Film so grob geht?
Ja, du hast jetzt aber auch einen wichtigen Antagonisten vergessen, den wir in der nächsten Folge behandeln, und zwar Leo Bonhard ist auch ein, ja, gar nicht so unwichtiger Part in diesem Film.
Jetzt zum Thema der Ratten. Also wir steigen mit der Rattenbande ein. Die haben nämlich ein Ziel. Die möchten nämlich einen großen Überfall durchführen. Das heißt, der Film ist auch wie ein, ja, sag ich mal, Heist-Movie konzipiert. Es geht hier um das Vermögen von einem, ja, sehr skrupellosen Kriegsherrn und Arena-Betreiber namens Bernd Brigden. Nicht Bernd, ich war jetzt gerade bei Bernd das Brot, aber Brigden, Arena-Betreiber, weiht eben seine neue Arena ein. Da werden Wetten platziert und das Ziel unserer Bande ist, sich hier zu bereichern und die Wetteinsätze aus der Schatzkammer zu stehlen. Das wird allerdings nicht so einfach. Denn
es gibt ein Monster und hier kommt dann eine andere Figur ins Spiel, und zwar ein Hexer namens Brehen, den wir auch aus den Büchern kennen, aber auch generell aus dem Witcher-Universum. In dem Spiel wird er, glaube ich, auch einmal erwähnt.
Man muss sich hier auf den Film ein bisschen einlassen, weil die Figuren, wie wir sie vielleicht aus den Büchern oder Spielen mit den entsprechenden Erwähnungen kennen, werden hier ein bisschen anders dargestellt. Also vor allem auch Brehen wird hier als eher grummlig netter, abgehalfterter Hexer dargestellt und nicht, wie er in den Büchern vorkommt, als, ja, doch recht skrupelloser,
psychopathischer Hexer der Katzenschule. Also wie ja sehr viele aus der Katzenschule sind, das muss man ja auch dazu sagen.
Jetzt auch direkt die erste Spoilerwarnung, weil wir werden jetzt weiter in die Handlung reinsteigen. Das heißt, wenn ihr wirklich noch ohne Vorinfos den Film schauen wollt, dann
hört nicht weiter, sondern erst danach.
Genau. Erst danach. Also ab jetzt ist es auch Spoiler-Talk. Wir haben unsere Rattenbande als zentrale Figuren. Wir haben dazu jetzt noch den Hexer Brehen, den sie treffen, weil sie eben diese Schatzkammer ausrauben wollen. Die wird von einem Monster bewacht. Der Hexer wird interessant eingeführt als, ja, leicht angetrunkener Schaukämpfer. Es wird sich auch ein bisschen darum drehen, wie er eben davon wegkommt. Auch seine Vorgeschichte wird beleuchtet. Es wird auch darauf eingegangen, welche Verbindungen Brehen zu Geralt hat. Weil tatsächlich in den Büchern ist es so, dass die sich auch mal treffen und es dabei fast zu einem Duell kommt. Das in den Büchern wird auch angedeutet, dass Brehen einer der Hexer war, die versucht haben, die Striege zu befreien, und dass er derjenige war, der mit dem Geld geflohen ist. Hier im Film wird das auch so aufgegriffen, dass Brehen diese Schuld trägt. Allerdings wird er hier nicht beschrieben, oder es geht nicht darum, dass er mit dem Geld geflohen wäre, sondern dass er gemeinsam mit einem anderen Hexer das versucht hätte. Der andere Hexer dabei starb und er dann eben entsprechend geflohen ist. Und diese Schuld belastet ihn eben entsprechend schwer. Das ist ein zentrales Thema mit den, ja, Traumata, Schuldgefühlen aus den Vergangenheit, die ihn eben beschäftigen.
Und da kommt dann auch Missel ins Spiel, denn sie hat auch diese Traumata aus der Vergangenheit, die die beiden auch eben verbindet. Also die entsteht dann so eine Mentor-Geschichte zwischen Brehen und Missel, weil sie einfach beide einen geliebten Menschen verloren haben. Da kommen wir nämlich jetzt auch schon zu einem der wichtigsten Punkte. Und zwar, da darf Felix wieder weitermachen.
Weitere Protagonistin, die hier eine zentrale Rolle spielt, ist das Dienstmädchen Juniper. Missel in ihrer Rückblende erklärt, dass sie eben eine Tochter aus einer adligen Familie war. Dort stand dann auch eine entsprechende Hochzeit an. Und sie war aber verliebt in ein Dienstmädchen der Familie, in die benannte Juniper. Und diese Juniper wurde dann bei einem Überfall von Bert Brigton getötet. Der Überfall wurde natürlich von Nilfgaarder Seite ja instruiert oder in Auftrag gegeben, aber der Bösewicht ist hier eben Brigton, der dann auch Missel noch entführt und aus dessen Gefangenschaft sie dann fliehen kann, aber natürlich da auch noch Schuld und auch Rachegedanken mitziehen. Bei Missel steigen wir wirklich sehr tief ein, auch mit Rückblenden. Das haben leider, muss ich hier schon mal ein bisschen vorweggreifen, die anderen Mitglieder der Ratten nicht bekommen. Das hätte die auch nochmal interessanter gemacht. Wir haben diesen tiefen Einblick tatsächlich nur bei Missel, dann bei Breen durch die Erklärungen und bei anderen wird es eben relativ beiläufig erwähnt. Mit Klammern einer kleinen Ausnahme bei Asse oder Ace, wie er im Film angesprochen wird. Bei dem ist nämlich das Thema, was ihm an Traumata passiert ist, verbunden mit Missel, weil er hier als ein ja, Stallbursche oder so, der auch im Dienst von Missels adliger Familie stand, beschrieben wird und dementsprechend war er halt dann auch betroffen von diesem Angriff. Das heißt, wir haben hier so einen leichten Überschnitt, ohne dass es jetzt zu sehr ins Detail ging. Damit ergibt sich jetzt so der Aufbau unserer Räuberbande, die eben ja, ihren Plan umsetzen wollen, um sich zu bereichern. Breen ist mit an Bord. Wir haben da natürlich auch eine Phase, wo die ganzen zusammenfinden, ihre Schwierigkeiten überwinden und dann geht es eben in den Raub. Und ja, während des Raubs oder sag ich mal kurz davor, taucht dann auch einer der wichtigsten Charaktere in letzter Zeit überhaupt auf, über den wir sehr viel gesprochen haben, der gute Leo Bonhard.
Der hier auch wohlgemerkt die Rahmenhandlung erzählt, weil Siri fragt, warum er das macht, was er mit den Ratten zu tun hat. Und er erzählt dann quasi ihr die Geschichte der Ratten, wie die aufeinander getroffen sind. Dementsprechend kommt er hier nur am Anfang und am Ende wirklich vor, beim Coup dann direkt und am Anfang, als er mit Siri spricht, als er sie gefangen genommen hat. Er spielt halt eine Schlüsselrolle, die halt sehr wichtig auch hier in dem Film ist. Genau wie in der Serie.
Ja.
Geht dann ineinander über.
Also insbesondere, sag ich mal, im klimatischen und spannungstechnischen Höhepunkt der ganzen Geschichte, nämlich dann auch tatsächlich in der Schatzkammer, ist es halt vor allem Leo Bonhard, der hier auftritt und den Antagonisten mimt. Bert Brigton kommt zwar auch noch vor, aber doch eher stark am Rand. Warum ist Leo Bonhard hier mit drin? Interessanterweise nicht wegen seiner Eigenschaft als Kopfgeldjäger, sondern, sag ich mal, der übergeordnete Auftraggeber für diese Arena-Kämpfe, der Huvennagel, ist nämlich der Sir Bonhards. Und deswegen ist Bonhard eben da, um hier die Geschäfte seines Cousins ja mit zu unterstützen in gewisser Weise und dafür Ordnung zu sorgen. So kommt er in diese ganze Geschichte mit rein und hat dann eben im Rahmen des Raubzugs sein erstes Aufeinandertreffen mit den Ratten, was er ihnen auch dann bis in die vierte Staffel der Serie nicht vergessen wird.
Das kommt, glaube ich, so im Buch übrigens nicht vor. Also, dass Leo Bonhard die Vorgeschichte der Ratten kennt. Ich glaube, das wurde hier so ein bisschen narrativ hinzugedichtet, dass man so eine schöne Erzählstrang quasi hat. Und ich glaube, wir haben jetzt total vergessen, was mit Juniper ist. Ich glaube, wir sind einfach schnell auf Bären gegangen und haben so mitunter einen der wichtigsten zentralen Punkte in diesem Film vergessen. Und zwar, dass Juniper nicht erledigt wurde von dem Bösewicht der Staffel, sondern sie wurde in ein Monster verwandelt. Wie heißt denn das nochmal, Felix?
Das Monster wird als Yalowick bezeichnet.
Genau, ja.
Das ist tatsächlich kein Monster, was wir so im Witcher-Universum kennen. Hier wird es als, ja, künstlich erschaffenes Monster bezeichnet.
Eine Verwünschung.
Ja, Verwünschung wird hier eingesetzt, so ähnlich wie bei der Striege. Darum geht es dann auch so ein bisschen, was der Hexer dann eben vorbereitet, weil er möchte die Verwünschung aufheben und eben während des Kampfes dann in der Schatzkammer stellt Missel dann eben fest, huch, das ist ja die verwunschene Juniper. Und ja, macht nochmal so ein bisschen einen dramatischen Schwung mit.
Das stimmt, vor allem, weil es dann auch so erzählerisch ein bisschen diese ganzen Themen hat mit man opfert sich, die Liebe, die mit der Vergangenheit abschließen, wenn man die Liebe loslassen kann, die erste. Und dann diese neue Familie, der Zusammenhalt. Also diese ganzen wichtigen emotionalen Themen sammeln sich dann quasi gegen Ende und werden dann dort halt alle, vor allem bei Missel und bei Bären, behandelt.
Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu unserer persönlichen Einordnung mit der ganzen Geschichte, weil gerade diese Themen zum Ende hin und wie das Ganze alles aufgelöst wird, ist halt aus meiner Sicht einer der zentralsten Punkte, wie man diesen Film einordnen sollte. Möchtest du zuerst anfangen, darüber zu reden, oder soll ich?
Nee, ich fange gerne an, weil ich finde, mein Hauptkritikpunkt ist ein guter Start in unsere Kritik. Und zwar ist es, dass dieser Film nicht alleine stehen kann und dass ich den weder als Prequel noch als Sequel gut finde zur Serie. So zur Erklärung. Man kann den Film nicht ganz verstehen und das Universum, wenn man die Serie nicht kennt oder die Bücher. Das heißt, es bringt nichts. Er muss quasi in Zusammenhang mit der Serie stehen. Ich finde, die Ratten sind einem relativ egal, wenn man die Serie anschaut und die Vorgeschichte gar nicht kennt. Also zum Beispiel, wenn man auch die Bücher nicht gelesen hat. Das heißt, der Film müsste eigentlich davor spielen, damit man überhaupt am Ende der Serie mit den Ratten mitfühlt, in Anführungszeichen. Dass das einen bewegt. Dass man überhaupt Interesse daran hat, zu sehen, was passiert mit denen. Aber durch den Anfang des Films, und zwar dadurch, dass wir wissen, dass Bonhard die Ratten erledigt hat und Siri gefangen genommen hat, ist es der riesigste Spoiler der Serie. Wenn man die Bücher nicht schon gelesen hat, dann weiß man das. Aber wir gehen ja davon aus, dass mindestens die Hälfte die Bücher nicht gelesen hat, mindestens. Und dann ergibt das alles keinen Sinn, die Anordnung dieses Films. Und da kommen wir auch vielleicht noch zu einem anderen Punkt. Und zwar sollte das gar kein Film sein, sondern eigentlich eine Serie. Aber Netflix hat nach den Dreharbeiten beschlossen, wir kürzen die Dreharbeiten ab und es wird keine Serie, sondern es wird ein kurzer Film. Und das merkst du halt. Und ich finde, es macht weder am Ende der Serie Sinn, weil dann hast du auch gar nicht mehr diese Emotionen reinzugehen, weil du weißt ja genau, wie die enden, blöd gesagt. Es macht aber auch am Anfang keinen Sinn wegen des Spoilers. Das heißt, dieser Film ist einfach nicht gut konzipiert im Zusammenhang mit der Serie, mit der er steht muss.
Weißt du, was mir dabei jetzt gerade voll krass aufgefallen ist?
Dass die nicht schreiben können.
Das auch, aber dass es halt offensichtlich ist, weil du hast diesen großen Spoiler am Anfang des Films nämlich rausgenommen, weil Bonhard ist da mit Siri praktisch auf einem Wagen unterwegs und transportiert die Reste der Ratten, die er braucht, um sein Kopfgeld zu bekommen. Und Kopfgeld ist hier wörtlich zu nehmen.
Ja.
Ganz ehrlich, das hätte man einfach weglassen können.
Ja.
Und dann hättest du diesen Spoiler gar nicht. Genau. Das ist völlig unnötig.
Ja, und das regt mich halt so auf. Du kannst einfach einsteigen mit den Ratten, den Film ein paar Monate vorher bringen, so 2 Monate zum Beispiel, September, Anfang September. Und dann hast du eine gute Überleitung zur 4. Staffel. Und dann wird Leo Bonhard zwar schon eingeführt, das ist natürlich auch ein Thema, aber das ist nicht schlimm, finde ich, wenn das der Fall gewesen wäre. Aber so ergibt das keinen Sinn. Und das macht mich wahnsinnig, weil das zeigt mal wieder, wie wenig Gedanken sich da teilweise gemacht wird um die Logik.
Ja, es ist echt, echt schwierig.
Mhm.
Also, was ich gerne hervorheben wollte, ich fand den Film tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe schon bedeutend Schlimmeres gesehen und ich habe auch bei den Witcher-Auskopplungen schon bedeutend Schlimmeres gesehen.
Oh Gott, Blood Origin.
Genau, da wollte ich jetzt gerade sagen, who's Blood Origin. Das hatte ich nämlich schon wieder vollkommen vergessen, dass es das gibt.
Nein, wir haben das verdrängt, Felix.
Verdrängt trifft es ganz gut. Also das war wirklich fürchterlich. Ich fand die Grundidee interessant, das Thema Räuberbande mit so einem Heist-Movie zu verknüpfen. Ich persönlich mag solche Art Filme auch. Was mir hier aber gefehlt hat, ist, dass das Thema des Heist-Movies dann gar nicht mehr so relevant hat. Bei einem Heist-Movie ist es halt wichtig, dass der Erfolg des Raubzugs auch eine gewisse Schwere haben muss, sag ich mal, eine gewisse Bedeutung oder Interesse.
Ja, und die haben auch einen ähnlichen Spannungsaufbau immer. Und eine ähnliche Vorbereitung auf den Raubüberfall. Die Vorbereitung war hier sowas von lächerlich teilweise. Also ich glaube, ich fand den Film schlechter als Felix, kann man nicht schon mal vorwegnehmen. Aber die Vorbereitung auf den Raub, wie was passiert, was man machen muss, das war alles. Es tut mir leid, aber die Ratten sind wie Jugendliche. Und ich weiß, die sollen in dem Alter, ich weiß nicht, wie alt die sind, aber die sehen auf jeden Fall alle aus wie 16, 17. So wie sie auch dargestellt werden, meine ich. Das kann auch sein, aber da nehme ich denen ihre Gefährlichkeit, Einfallsreichtum und Kampffähigkeiten, die nehme ich dann nicht so ernst, so wie sie in der Serie und im Film dargestellt werden. Und das ist mein Problem mit den Ratten. Ich kaufe denen das nicht ab.
Also da gehe ich vollkommen mit. Das Thema Vorbereitung finde ich hier auch nochmal stark herauszustellen. Und zwar Vorbereitung nicht nur in Hinsicht, okay, was muss man alles planen, in Erfahrung bringen, machen für den Raubzug. Also ein Beispiel mit der fehlenden Vorbereitung ist ganz klar, sie machen praktisch eine eine Erkundungstour durch die Arena, wo sie halt auch die Schatzkammer besichtigen, um herauszufinden, dass da eben ein Monster ist. Woher wissen die schon bei der Erkundungstour, dass sie ganz genau dahin gehen müssen, weil dort die Schatzkammer ist?
Aber das ist so ein typischer Plothole. Zum Beispiel auch, dass die Bösewichte rumlaufen und alles rumschreien an Geheimnissen, damit sie zufällig in dem Moment jetzt genau da sind und ganz weit weg von den Bösewichten quasi die Sachen anhören können. Oder dass der Hexer nichts mehr weiß über Monster und nichts weiß über Verwünschungen und dann plötzlich zufällig genau das eine Rezept dagegen quasi weiß. Also das ist alles so und dann wird es nicht mal erzählt. Die Liebe steckt ja auch im Detail und das kommt ja gar nicht vor. Nichts zu Hexertränken, gar nichts. Es ist immer so, im Witcher-Universum sind die Hexer Nebenprodukt und die finde ich aber mit am spannendsten. Das macht mich so traurig und wütend.
Ja, auch das Thema, wie der Hexer dargestellt wird, finde ich ganz schwierig. Also zum einen, warum greift man sich Brehen raus, der ja ein bekanntes relativ, aber schon ein Name auch aus den Büchern ist und dreht den halt einmal um 180 Grad und setzt den dann da rein. Okay, gut. Gefällt mir nicht, kann man machen. Aber was mich hier fuchsig gemacht hat, das ist der zweite Part, wo auch in die Richtung Vorbereitung ging, ist die unheimlich schnelle, ich nenne es mal diese Trainingsmontage, so kennt. Die haben 2 Wochen Zeit, sich vorzubereiten und auch den Brehen wieder in Form zu bekommen. Und dann werden da irgendwelche Montagen eingeführt, wie der Liegestütze macht, am Strand joggen geht, Boxkämpfen übt. Und also zum einen ist der halt immer noch ein Mutant, der theoretisch besser kämpfen müsste als die, die ja zu dem Stand einfach nichts können. Und zum anderen reichen die halt 2 Wochen nicht. Dann wird mit diesem, ich gehe am Strand joggen, halt auch noch dieses Bonding verbunden, dass er da jetzt zu der Rattenbande mit dazugehört, damit es auch eine emotionale Tragweite hat, wenn er dann später umkommt.
Das ist so schlecht geschrieben. Alles ist schlecht geschrieben. Die Plotholes sind wieder da, die emotionalen Bindungen sind nicht gut. Einzig, was ich minimal interessant fand, war, oh Wunder, Leo Bonner, der eine Bösewicht dieser, wie heißt der? Brickton. Ja, der total langweilig, komplett eindimensional, hat überhaupt keine Tiefe bekommen. Das ist halt sowas, ich habe nicht wirklich viel gefühlt, außer Langeweile. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor Leo Bonhard. Da kriege ich tatsächlich, der kann den Wahnsinn gut transportieren. Das können die anderen aber wieder nicht.
Bei Leo Bonhard merkt man das halt auch richtig und da funktioniert das auch alles.
Also, ja, das trifft's gut, da funktioniert das. Und das funktioniert bei anderen Charakteren, was sie vorhaben, nicht.
Ja, was ich hier zum Beispiel sehr interessant fand, da greife ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen weg vor der nächsten Folge, wo es dann wirklich um ihn geht, ist, dass er ja schon, er ist übelst sadistisch und Psychopath und brutal, aber er hat einen gewissen moralischen Kodex, auch was seine Geschäfte angeht, eine gewisse Klarheit.
Die hat er definitiv,
oder? Und das wird halt hier in dem Film, finde ich, ganz gut dargestellt, weil er das halt einfach nur mal in einem Nebensatz erwähnt, als es nämlich drum geht, ja okay, er ist jetzt hier für seinen Cousin, damit dessen Geschäfte laufen und er beobachtet dann halt was, weil der Brickton hatte halt die Überlegung, ja, den Hufennagel zu hintergehen mit seiner Monster-Erschaffen-Geschichte und direkt verkaufen, wird halt mit sehr wenig Reden
sehr viel ausgesagt
und das fehlt halt bei den anderen Sachen komplett.
Ich verstehe aber nicht, warum sie es bei einem Charakter hinkriegen und bei, keine Ahnung, 99 Charakteren nicht. Was ich tatsächlich noch erwähnen möchte, ist, dass ich sehr traurig finde, wie wenig, wie gesagt, auf die Hexe eingegangen wird. Katzenschule, dazu wird nichts gesagt. Total spannend, mal jemanden so richtig aus der Katzenschule zu haben. Vor allem, weil es ja auch eine sehr verrufene Schule im Witcher-Universum ist. Die Katzenschule ist ja die, das klingt jetzt blöd, aber die Schule der Psychopathen, so wie sie dargestellt wird oft. Und die Wolfsschule als komplettes Gegenteil, ne, mit Zusammenhalt, Brüderlichkeit. Und ich finde das so traurig, dass dazu quasi ein Satz gesagt wurde. Mehr nicht. Man wusste auch mal wieder von Anfang an, man hat Leo Bonhard gesehen mit einem Medaillon. Und man wusste, okay, das Katzenmedaillon hat er von ihm. Du wusstest es sofort. Alles wird wieder nicht nur angedeutet, sondern auch irgendwie schon immer verraten. Genauso wie mit dem Monster, dass es das Mädchen ist. War sofort klar, dass es an die ist.
Ja, das war sofort, also das ist halt alles so extrem im Foreshadowing. Und das Problem ist halt, also deine Prämisse ist ja schon, dass du dich auf ein Set von Hauptcharakteren fokussierst, wo ja die Zuschauenden allein schon wegen der allerersten Sequenz wissen, dass die alle sterben werden.
Das heißt, da eine Bindung aufzubauen und eine Emotionalität reinzubringen, ist schon viel schwieriger, weil du schon weißt, wie es ausgeht.
Ja, und wenn man halt andere Serien anguckt, die mit sowas hantieren oder arbeiten. Ein Verweis von mir jetzt zur Serie Andor aus dem Star Wars Bereich. Da weiß man per se auch, wenn man, sag ich mal, den entsprechenden Film dazu gesehen hat, was mit dem zentralen Hauptcharakter passieren wird. Aber da wird es dann halt viel interessanter gestrickt, weil halt ein Netz von weiteren Charakteren gebaut wird, mit denen man mitfiebern will, wo auch nicht klar ist, was mit dem passiert. Also da hängst du halt wirklich dran, weil es für die unabhängig ist. Wie soll ich das ausdrücken? Da sind halt Nebencharaktere dabei, wo es vollkommen erklärbar ist, dass die dann im späteren Film, wo das Schicksal des Hauptcharakters festgelegt wird, gar nicht mehr vorkommen. Das erklärt sich in sich selbst. Und da wurden halt andere Charaktere geschaffen. So, und hier mit dem Hexer ist es von vornherein klar. Es ist halt auch so, der wird reingenommen, tritt der Bande bei. Und selbst wenn ich jetzt überhaupt nichts weiß, weiß ich, dass später in der Bande kein Hexer dabei ist. Der kann halt nur das Zeitliche segnen. Das ist die einzige Konsequenz, wenn du das halt so einbaust. Und mit Juniper genau das Gleiche.
Ja.
Also sie werden nicht mit einem gewissen Mysterium und Fallhöhe eingefügt, sondern direkt von Anfang an mit diesem Foreshadowing, dass ich genau weiß, was passieren muss.
Ja. Und jetzt hätte ich einen Anknüpfungspunkt, das wären auch schon meine letzten Kritikpunkte, und zwar möchte ich über die Plotholes sprechen und ich würde sie gerne einfach nur kurz aufzählen.
Ja.
Die Wunde von Asse ist einfach völlig weg. Das wird komplett ignoriert, die ist super tief, wird nicht mehr angegangen. Alkoholsucht wird, finde ich, zwar schon dargestellt, nicht gut genug. Es ist einfach so nach 5 Tagen.
Okay. Ja.
Dass der Mutant ist, darauf wird überhaupt nicht eingegangen in irgendeiner Art. Die Blutbande wird bei dem nach 2 Wochen geschlossen, nicht mal. Wahrscheinlich sind es so 12 Tage. Bei Siri zweifeln sie ewig rum, aber bei einem Hexer, der jemanden im Stich gelassen hat, und zwar auch ein junges Mädchen, ganz was anderes. Die sind sofort pleite in den, keine Ahnung, 6 Monaten, glaube ich, nach dem Heist, wo sie komplett reich sind und bis sie Siri treffen. Das ist auch so ein Ding. Das ist kein Plothole, aber es regt mich hart auf, dass sie immer mit Mittelfingern zeigen. Das zeigt einfach auch nochmal, wie jung die sind, finde ich. Und das ist auch noch etwas, das regt mich total auf. Eigentlich sollte dieser Film alle Ratten nahbarer machen und man erfährt genau von 1,5 Personen die Hintergrundgeschichte. Und noch ein großer Plothole, Iskra, die erzählt einfach nicht, dass sie die hat sterben sehen. In ihrer Vision wird auch nichts drauf eingegangen. Und noch eins, es wird wieder nur alles erzählt, denn sie sitzen alle mal an diesem Tisch oder stehen drumherum und dann sagt Kaylee, ja, bist du denn nicht sauer, weil dir das passiert ist? Bist du denn nicht sauer, weil dir das passiert ist? Und so wird mal wieder nicht Show, Don't Tell gemacht, sondern wir erzählen es, anstatt es zu zeigen und natürlich einzubinden. Und das waren jetzt meine Abschlussworte.
Ich kann dir bei allem nur zustimmen. Also gerade auch die Art und Weise, wie hier diese Exposition betrieben wird, das ist ja so platt. Alle sitzen an einem Tisch und erzählen sich ihre Geschichte. Und es kommt halt ständig vor. Also das hatten wir ja in der Serie auch schon mit diesem, wir sitzen am Lagerfeuer und erzählen uns unsere Geschichten bei Geralds Truppe. Boah, es ist halt so ein wiederkehrendes Thema, was wir immer und immer wieder haben. Ich kann auch verstehen, dass hier dann entsprechend die Produktion eingedampft wurde, weil eine ganze Serie auf diesem Niveau, ich bin froh, dass es ein Film ist, deswegen fand ich es für die Dauer unterhaltsam, weil der ging auch keine 90 Minuten, glaube ich.
Ich glaube so 84 oder so.
Ja, also die Netto-Laufzeit, ne, mit diesen ganzen Credit-Sachen und so, ist wahrscheinlich insgesamt ein bisschen länger ausgeschrieben, aber wir haben unter 90 Minuten auf jeden Fall geguckt.
Ging schnell vorbei, Gott sei Dank.
Ja, für mich, wenn ich so ein abschließendes Fazit formuliere, ist es, es war für mich ganz unterhaltsam. Ich mag deswegen die Charaktere nicht mehr, die gingen mir alle genauso vorbei. Es war immer noch genauso. Für mich sind die Charaktere dadurch nicht nahe gekommen in irgendeiner Form. Ich fand es einen unterhaltenden Heist-Movie. Die Idee fand ich interessant. Ich fand es mega schlampig ausgeführt. Also da hätte man sich, bevor man schlechte eigene Ideen einbringt, guckt lieber andere Sachen, die das gut gemacht haben, weil da gibt es mehr als genug Vorlagen, wie das interessant aufgebaut wird. Und mich interessiert dann auch nicht, wenn das halt 0815 ist, aber wenn es halt gut gemacht ist, und das war es ja teilweise nicht. Über die Produktionswerte haben wir jetzt tatsächlich auch noch nicht gesprochen. Fand ich soweit okay. Also wir haben in den Witcher-Sachen schon Schlimmeres gesehen. Also für mich war es unteres Mittelmaß in Summe.
Okay. Aber deswegen schauen wir jetzt zu Leo Bonhard, denn was lässt sich besser abschließen, eine Folge über die Ratten, als der die Ratten erledigt?
Den Rattenjäger. Also, lasst uns gerne wissen, wie ihr denn fandet. Das sind wir immer sehr interessiert. Und danke auch an alle, die uns schon Kommentare schreiben.
Wir freuen uns über jeden.
Ja, wir freuen uns über jeden Einzelnen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge zu Leo Bonhard.
Dann wird's endlich spannend. Tschüss.
Tschüss.